Wir danken dir, dass du da bist, dass du jedes Einzelne hier angeführt hast. Danke, dürfen wir jetzt einfach wirklich alle anderen Gedanken ablegen, dürfen wir uns auf den Gottesdienst konzentrieren, dürfen wir uns auf die Predigt konzentrieren, Herr. Danke, dürfen wir hier Gemeinschaft sein, dürfen wir hier miteinander den Gottesdienst feiern. Ja, Herr, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass wir das dürfen machen hier. Danke, bist du aber unter uns und machst jedem Einzelnen die Augen auf, das Herz und die Ohren, dass wir dich erkennen, Herr, dass wir die Botschaft in uns aufnehmen können und auch entsprechend leben nachher, Herr. Danke, ja, dass jetzt du auch den Matthias Sieber segnen, Herr, dass du ihm das Wort schenkst, dass er es so überbringen kann. Herr, wir loben und preisen dich für deine Grösse und für deine Allmacht. Amen. Ich möchte den Predigtext lesen, und zwar ist der in Markus 11. Markus 11, Vers 11 bis 17. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das Wort Gottes.
Es passiert mir manchmal, wenn ich auswärts gehe und predige, dass Folgendes ist nach dem Gottesdienst. Und jetzt passiert ab und zu auch, wenn ich in der Unterlager bin von der FEG Schweiz, jetzt in der Herbstferie, jeweils zwei Wochen mit 50, je 50 Teenager, dass sie kommen und hell begeistert sind über die Predigt oder den Input. Und dann irgendwie so ein bisschen, wenn ich darauf eingehe, dann kommt so ein bisschen, ja weisst, unser Prediger daheim, der ist irgendwie nicht so feurig. Und das gibt mir mega zu denken. Und dann sage ich zwei Sachen. Das Erste, ist, was ich sage, ist, weißt du, kennst mich noch nicht. Wenn ich länger in deiner Gemeinde wäre und dort würde ja raus, oder 52 Mal, Gott sei Dank mache ich das ja nicht, 52 Mal im Jahr du predigen, dann würdest du irgendwann auch denken, oh Mann, der Matthias, irgendwie fehlt mir ein bisschen Feuer. Und das Zweite, was ich sage, ist der Umkehrschluss. Das sage ich dann so ein bisschen, zaghaft, dass ich sage, weißt, und ich glaube auch, dass bei uns in der Gemeinde, wo ich bin und wo ich predige, ab und zu Leute sind, und wenn da Gastprediger kommen, dann sind sie mega begeistert und sagen dann oder denken vielleicht, das fehlt vielleicht dem Matthias ein bisschen. Hätte er von dem vielleicht auch noch eine Scheibe, dann wäre er noch ein bisschen mehr gesegnet. Vielleicht hast du dich ertappt, dass dir das auch schon passiert ist. Und die Frage ist, wieso das? Du bist vielleicht auch in einer anderen Gemeinde zur Predigt, hörst dort den ganzen Gottesdienst, oder du bist vielleicht auf einem christlichen Kongress oder an einem Jugendevent, wo du einen siehst, einen Jungen, der einen Input macht und denkst, wow, das ist, ich meine, was der alles mit Gott erlebt, oder? Dann hört man das, man hört die Predigt, die Begeisterung. Aber der Punkt ist der, den ich gemerkt habe, wenn du neu mit fremd bist oder als Gast bist, dann siehst du nicht die ganze Sache. Du siehst nicht zinnerst ein, wie es wirklich aussieht. Und du hast das Leben vielleicht von so einem Event-Prediger oder von einem Prediger, den du in einer anderen Gemeinde hörst, hast du zusammengefasst auf 30 Minuten. Weißt du, ich habe gemerkt, ich war selber so an Kongressen und dachte, mein Gott, was der mit Gott erlebt. Und plötzlich habe ich festgestellt, das ist das Leben, das zusammengefasst worden ist auf 30 Minuten. Und ich habe bei mir festgestellt, oder, das habe ich mal untersucht, ich werde ab und zu auch für andere, für Predigtdienste auswärts angefragt, je nachdem sogar zu Themen, die ich da schon hatte. Dann nehme ich eine Predigt, nehme ich sie nochmal auf, du sie überarbeiten. Aber weißt du, die Predigt ist zu 0% gleich wie die, die ich hier hatte, wo es um den gleichen Text und wo es um das gleiche Thema gegangen ist. Einfach, wie es etwas anderes ist. Erst über die Länge der Zeit, erst wenn du Sachen genauer siehst, wenn du länger dabei bist, wenn du tiefer drin siehst, dann siehst du plötzlich, wie die Sachen wirklich liegen, wie es wirklich aussieht. Und das ist auch in unserem Text, den wir haben, der Fall. Wir haben einen Text, wo wir genau das sehen, dass Jesus in die Sache eingeschaut hat. Da steht nämlich, und Jesus geht nach Jerusalem ein und in den Tempel. Und was macht er dort? Er schaut ringsum alles ganz genau an, einen ganzen Tag lang. Und am Abend, als es spät oben ist, geht er wieder zurück, außerhalb von Jerusalem, dort, wo sie genächtigt haben, weil Jerusalem übervoll war zu dieser Zeit, es war Passafest, eines der grössten Feste in Jerusalem, hat außerhalb von Bethanien übernachtet. Und Jesus hat alles ganz genau angeschaut. Jesus ist hingegangen und hat mit Augen von der Liebe und von der Hoffnung geschaut. Er ist in den Tempel gegangen und hat geschaut, was geht. Er schaut in unsere Gemeinde an. Mit Augen von der Liebe und von der Hoffnung. Er sieht Grossartiges. Er sieht mega Tolles. Er sieht Menschen, die ihm mega am Herzen liegen. Aber er schaut auch mit Augen, die voll Tränen sind. Der Lukas, der ebenfalls diese Geschichte überliefert, in Lukas 19, Vers 41, sagt, Jesus hat geweint in diesem Moment. Jesus steht im Tempel und schaut sich den ganzen Tag alles an und ihm laufen Tränen über die Backen runter. Weil er hat gesehen, was nicht im Lot ist. Weil er hat drin gesehen, weil er sich Zeit genommen hat. Und er war tief betrübt gewesen. Jesus schaut in dein Leben rein. Und weisst, er schaut und schaut. Und was sieht er? Er sieht alles. Jesus nimmt sich Zeit und schaut in dein Leben. Er nimmt sich Zeit und schaut in unsere Gemeinde. Und er sieht alles. Und er möchte das angehen. Und er möchte an dem arbeiten. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges. Dass Jesus weggeht und das in die Stille nimmt und denkt darüber nach. Weißt du, in der Gemeinde ist es so, dass wenn man lange hingeschaut hat, dann wäre vielleicht eine Lösung, ich gehe nie mehr in die Gemeinde, oder? Wenn du in eine Gemeinde einkommst, einschaust, du wirst irgendwann die Sachen sehen, die Jesus da vielleicht gesehen hat. Nicht in diesem ganzen Ausmaß, aber du wirst es auch sehen. Da wäre eine Möglichkeit Rückzug. Das ist eine Lösung. Ich weiss nicht, ob sie die beste ist. Aber du wirst erleben, oder? Dass wenn du in der Gemeinde bist, dass Sachen passieren, die regen dich auf. Und am Anfang stört dir das vielleicht nicht, dass dich jemand nicht grüßt. Wenn du neu bist in einer Gemeinde oder als Gast, dann ist es dir wirklich egal, wenn dich nicht alle grüßen. Es stört dich, wenn gar nicht beachtet wirst, oder das ist auch schräg. Aber wenn der vor dir nicht Hallo sagt, ist jetzt nicht so wild. Aber wenn du neu in einer Gemeinde dabei bist und eine Person ignoriert dich einfach, aus welchem Grund auch immer, vielleicht nicht bewusst, vielleicht unbewusst, vielleicht nicht willentlich, aber dann geht das näher. Oder es passiert irgendetwas in Technik oder Beamer oder irgendwie ein Absprach misslingt. Danach explodierst du, nicht beim ersten und beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal. Oder mit dem Abholdienst. Du denkst, hey Mann, das ist doch selbstverständlich, wie man es gemacht hätte. Man merkt plötzlich, und das sieht Jesus. An diesem Punkt schaut er und den schaut er an, den möchte er ernst nehmen. Ich habe gestern eine Familienfeier gehabt, mein Vater ist 70 geworden, meine Eltern sind 40 Jahre geheiratet und wir haben gedacht, mein Gott, das sind ja Kulminationen von hohen vier Tagen, oder? Die sammeln wir und machen ein riesiges Fest daraus. Und ich habe die durchlauchte Aufgabe bekommen, ein Filmchen zu schneiden, so über das Leben von meinen Eltern. Und ich habe gefühlt die 1000 Fotobücher angeschaut und probiert zu identifizieren, wer ist meine Mami, wer ist mein Papi. Ich habe sie gesehen, wie sie Teenager geworden sind. Ich habe sie gesehen, wo sie in meinem Alter sind, wo sie geheiratet haben. Und plötzlich habe ich auch angefangen, Tränen bekommen, ich habe angefangen, zu brüllen. Ich habe nicht nur ihr Leben gesehen und ihre Geschichte und was ich mit ihnen erlebt habe, sondern plötzlich habe ich mich selber gesehen. ich habe Fotos von meinem Papa gesehen und gemeint, Mann, das bin ich. Also ich bin wiedergeboren. Ich habe Fotos von meiner Mama gesehen und gesagt, das ist genau mein Gesichtsausdruck, den ich heute habe. Und das hat mich mega, mega getroffen und berührt. Ich habe geweint. Und das war Jesus. Er hat gesehen, hat angefangen zu weinen, ist rausgegangen und hat es für sich mal mitgenommen und getragen. Jesus hat aber nicht wegen sich geweint, sondern wegen uns, wegen der Gemeinde, weil er uns gesehen hat. Und jetzt macht Jesus zwei Sachen, und das sind die eigenartigsten Sachen, die Jesus überhaupt gemacht hat in seinem Leben. Natürlich, die Wunder sind manchmal auch ein bisschen interessant, aber das ist etwas, was man von Jesus nicht erwartet. Das Erste ist, er kommt am nächsten Tag und geht hin und verflucht einen Feigenbaum. Als ob er irgendwie sich jetzt abreagieren müsste, oder? Und das Zweite ist, er geht in den Tempel und nimmt die Peitsche und treibt die Juden aus dem Tempel raus, wo die jetzt sind. Wenn er jemanden verwutscht hat, der quer über den Tempel gelaufen ist, hat er ihn gepackt und rausgejagt. Er ist hingegangen, hat den Tisch umgeschmissen. Er ist gekommen, hat die Kanzel weggefegt und hat die ganze Technik aufgeräumt. Was macht Jesus da? Es heisst, Jesus ist in den Vorhof gegangen vom Tempel. Das ist der Grundriss oder jetzt, der Überblick vom Tempel. Und wir müssen verstehen, wie der Tempel aufgebaut ist. Da haben wir jetzt den Grundriss. Das war der Tempel von oben gewesen. Wir müssen verstehen, was Jesus macht. Er geht in den äußersten Bereich vom Tempel. Das war der Vorhof gewesen, wo alle Händler verteilen. Das heisst, der Bereich, wo wir jetzt gerade markiert sind, dort hat jeder hingehen. Und dort ist Jesus aufräumen gegangen. Dort hat er alles weggeschmissen. Jetzt kannst du immer weiter blättern. Das war der Vorhof von den Heiden. Der ganze Bereich hier. Dann nachher hat es den Vorhof von den Frauen. Dort haben alle hier dürfen, auch noch die Frauen, aber die Heiden nicht mehr. Also die Nicht-Juden sind hier nicht mehr willkommen gewesen. Das ist eine falsche Reihenfolge, macht nichts, zu dem kommen wir dann hier. Dann hat nur noch die Juden weiter dürfen, die männlichen Juden. Das ist immer geprüft worden, oder? Da hat es so eine Treppe gehabt, da hat man gut geprüft, dass nur Männer reinkommen. Und dann ist die nächste Abzweigung gekommen, da hat nur noch Priester rein dürfen. Das ist jetzt der Bereich, den wir sehen. Der innerste Bereich vom Tempel, dort hat nur noch ein einziger Priester einmal im Jahr rein dürfen, der hohe Priester. Das war der Aufbau vom Tempel. Und Jesus, er geht nicht zu innerste und räumt dort auf, sondern fängt zu äußerst an. Er fängt immer an den äußeren Sachen an, aber wo eigentlich der Kern aussagt. Was ist eigentlich die Aussage vom Aufbau vom Tempel und was Jesus da macht? Der Aufbau vom Tempel hat eigentlich ein Ausschlussprinzip mit sich geführt. Nach bis nach sind die Leute ausgeschlossen worden. Zuerst sind die Heiden ausgeschlossen worden, dann sind die Frauen ausgeschlossen worden, dann sind die Männer ausgeschlossen worden, dann sind die Priester ausgeschlossen worden. Bis nur noch einer ist übrig geblieben. Und Jesus geht hin. Und was er macht, ist, er greift genau den Punkt an und sagt, hey, ihr habt aus dem Tempel habt ihr eine Gewalthöhle gemacht, ein Versteck für Gewalttäter. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung von Räuberhöhle. Ihr habt ein Versteck gemacht, wo ihr euch zurückzieht. Der Tempel war Symbol von der Unabhängigkeit der Juden, von der Distanz zu den Heiden. Sie haben sich symbolisch dagegen gewehrt, gegen alles Äußere. Und sie haben sich abgesondert. Der Tempel war ein Symbol vom Widerstand. Der Tempel war der Ort, wo man gesagt hat, da sind nur mehr Juden und wir werden die Römer eines ganz rauswerfen. Und Jesus sagt, das war nicht der Gedanke vom Tempel. Und weißt du, was ich stelle fest? Freikirche ist genau an diesem Punkt immer wieder Gefahr, auszuschliessen, sich abzusondern, sich zu verschliessen. Und Jesus weist genau auf diesen Punkt hin und sagt, schau in dein Leben, schau, wie es dort aussieht. Wo versteckst du dich vielleicht? Wo schaust du, dass du dich kannst absondern und eigentlich den Auftrag vergissest, den du hättest? Jesus macht eigentlich Folgendes, er unterbricht den ganzen Tempelvorgang. Zur Passa 4 sagt man, dass in dieser Woche rund 250'000 Lämmer geschlachtet hat. ein Jude ist gekommen, und was hat er gemacht? Wenn er von weit her ist gekommen, oder wenn er kein Bauer war, dann ist er zum Tempel gekommen und hat nicht mehr selber Tierli mitbringen. Aber dann hat er Geld mitgebracht und das Erste, was er machen musste, ist in den Vorhof gegangen. Und dort bei der Wechseltisch hat er sein griechische und römische Münz in türische Schekel gewechselt. Da hat man nur am Tempel gebraucht, den türischen Schekel. Sonst hat er dort nichts anfangen. Und dann ist er zu den Tauben und zu den Tierli-Ständen und hat ein Opfertier gekauft mit den türischen Schekel. Und dann erst hat er weitergehen. Weil er gewusst hat, ich komme nicht mit leeren Händen vor Gott. Und Jesus sagt, ihr habt ein Ausschlussprinzip gemacht. Ihr habt euch abgesondert. Und eure Opfer, die ich will, das sind nicht die physischen Opfer. Und er zitiert eigentlich Psalm 51 und sagt, Opfer sind, wie sieht es in eurem Herz aus? Und Jesus sagt den Punkt in dem Moment, was ein Tempel eigentlich sein soll. Er sagt nämlich, mein Haus soll ein Betthaus sein, für wer? Für alle Völker. Jesus sagt, an diesem Tempel müssen eigentlich alle willkommen sein und nicht ausgeschlossen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 56. Und Jesus ruft da eigentlich die Juden etwas in Erinnerung, wo der Tempel gebaut ist worden, wo Jesus jetzt eingeht, drinnen steht und wo er anschaut, hat der Salomo, 2. König, 1. Könige 8, gesagt, zu diesem Haus sollen mal alle Nicht-Juden auch kommen und können beten. Und es war die Vision vom Alten Testament, vom ersten Teil der Bibel, dass alle werden zu diesem Tempel kommen. Und jetzt sagt Jesus, der Tempel reiss ich ab, den zerstöre ich, den braucht es nicht mehr. Er tut den Tempelvorgang aufheben. Wir konnten nicht mehr können opfern, weil Jesus alles durcheinander gebracht hat. Eigentlich ist die Überschrift, die der Luther bringt, Tempelreinigung falsch. Und da sind eigentlich alle Theologen stimmig heute. Eigentlich muss es heissen Tempelzerstörung. Es ist eine inszenierte Tempelzerstörung, weil Jesus sagt, der Tempel braucht es nicht mehr, er ist missbraucht worden. Es geht um etwas mehr. Jesus fragt eigentlich, wie sieht deine Frömmigkeit aus? Ist dein Glaube, ist er echt oder ist er nur Schein? Er ist hingegangen und hat gesagt, ihr habt ein Versteck gemacht, ihr habt euch verborgen. Und er hat eigentlich fragen, wie sieht es wirklich aus mit dem Glauben? Ist es nur Schein und Farse oder ist es wirklich echt? Greift es ins Herz hier? Und das erklärt jetzt seine Reaktion mit dem Feigenbaum. Jesus sagt, das ist der nächste Punkt, am nächsten Tag, als sie nach Bethanien weggegangen sind, da hat sie ihn gehungert. Also die Situation, bevor er dann in den Tempel gegangen, er hat Hunger gehabt. Jesus hungert nach etwas in deinem Leben. Er wünscht sich etwas. Und er geht zu diesem Feigenbaum und er findet nur Blätter dran. Und das ist jetzt eigenartig, was der Markus schreibt. Das ist nämlich ein Kommentar. Er sagt, und Jesus kommt zum Feigenbaum und er findet nichts als Blätter. Oder die hat er von weitem gesehen. Und jetzt geht Jesus näher hin. Er hat Hunger. Und dann sagt der Markus, es war übrigens gar nicht Zeit gewesen von den Feigen. Also lustig. Ich meine, Jesus hat über 30 Jahre in Judäa gewohnt. Er gewusst, dass zur Zeit des Passa man keine Feigen pflücken kann. Was soll denn der Kommentar? Um was geht es überhaupt? Ist es so, als ob sich Jesus jetzt einfach abreagiert oder er findet einen Baum und er bringt eh keine Frucht, aber ich verfluche ihn gleich? Der Punkt ist der Maulbeerfeigenbaum, von dem hier die Rede ist, der hat 2 Arten von Früchten. Und die erste Arten von Früchten, das sind so kleine Nüsse, kleine Knospen. Und im frühen Jahr sind die Feigenbäume übersät mit diesen kleinen Früchtchen. Und vor allem für Reisende war das eigentlich die Wegration gewesen. Wir haben nämlich nicht bestohlen, weil die Feigen sind erst nachher gekommen. Die kleinen Früchte waren nicht Vorfrüchte gewesen von den Feigen. Sie waren frei gewesen zum Essen und waren mega süß und fein gewesen. Und auf die Weite hast du das nicht gesehen. Jesus sieht einen Feigenbaum, sieht, dass Blätter dran ist. Die Folge ist Schlussfolgerung. Wenn er Blätter hat, dann wird er also die kleinen Vorfrüchte haben. Und der Text sagt, es sind noch nicht die Feigen gewesen. Es ist ja klar. Der Text wird wir erklären, hey, aber es ist die Zeit von diesen kleinen Früchten. Das war wie die Verheißung, später gibt es dann mal Feigen. Der Baum ist gesund. Und Jesus ist hingegangen, wo er von Nahem schaut, wo er näher an die Sache geht, dann sieht er, wie die Sache wirklich liegt. Es ist genau das Pendant zum Tempel. Und er sieht, da hat es kein einziges Knöspli, das er essen kann. Da hat es überhaupt nichts. Jesus sagt, ich schaue auf dein Leben und ich möchte schauen, ob da Fruchtbarkeit ist und nicht einfach nur Frömmigkeit. Ich möchte schauen, ob es echt ist. Jesus achtet auf die Fruchtbarkeit, nicht auf Frömmigkeit. Der Spurgeon hat über diesen Text predigt und hat etwas mega knallhartes gesagt. Er hat gesagt, es gibt nicht nur einen unorthodoxen Weg in die Hölle, sondern es gibt auch einen orthodoxen Weg in die Hölle. Anders gesagt, es gibt nicht nur einen unfrommen Weg von Gott weg, sondern es gibt auch, dass man fromm von Gott weggehen kann. Dass äußerlich alles gut ist. Der Tempel hat funktioniert, sie haben Opfer dargebracht, wie man müssen. Und Jesus hat gesagt, eure Städte ist eine Räuberhöhle, ein Gewaltversteck. Und darum verflucht er den Feigenbaum, weil es um genau das Gleiche geht. Und ein Punkt ist mega spannend. Weißt du, wenn das erste Mal in der Bibel Feigenblätter sind erwähnt, so, ja, doch, es ist nicht gerade eine Einstiegsfrage, so. Wann werden sie das allererste Mal in der Bibel erwähnt, Feigenblätter? Ja, perfekt. Wow, sehr gut, ja. Bei Adam und Eva. Und was machen sie mit den Feigenblättern? Sie verstecken sich auch. Feigenblätter, wir tun uns gerne hinter dem Äußeren verstecken. Wir sind sehr gerne sehr fromm, haben vielleicht die Hände auf oder beten vielleicht laut. Oder sagen, wir sind mega gläubig. Aber was ist wirklich dahinter? Man kann sich gut verstecken hinter Feigenblättern. Weißt du, was der Zachäus gemacht hat im Neuen Testament, wo er Jesus gesehen hat, aber sich geschämt hat, weil er gewusst hat, Jesus sieht mein Leben. Er ist auf einen Maulbeerfeigenbaum geklettert und hat sich hinter den Feigenblättern versteckt. Und Jesus hat ihn gesehen, trotz der Feigenblätter. Feigenblätter sind immer das, wir verstecken uns hinter etwas. Wir verbergen uns. Und ich weiss, es ist mega krass, und also ich predige nicht immer so krass, oder, für Gäste, die da sind. Ich habe das ganze Jahr bislang eher positive Texte und Themen gehabt. Ich habe vom Gebet predigt, was uns für ein Schatz offen ist, dass wir den Himmel auf der Erde bekommen. Ich habe davon predigt, wie wir Segen bekommen von Gott. Und das ist eigentlich ein Text, den ich am liebsten nicht darüber predigen, aber weil er mega hart ist. Aber das ist eine ernsthafte Frage für Menschen, die sagen, ich bin mit Jesus unterwegs. Wenn du erst am Suchen bist von Jesus und vielleicht mit dem christlichen Glauben noch nichts am Hut hast, dann ist die Predigt eigentlich, dann darfst du einfach zurücklehnen und sagen, okay, das ist für die anderen. Aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann ist die Predigt für dich, auch wenn es mega hart ist. Ist es nur Schein oder ist es echt? Es kann sein, dass sich jemand verletzt hat in der Gemeinde, dass du ein Problem mit einer Person hast. Und was du machst, ist, du ziehst dich zurück. Und vielleicht sagst du sogar, ja, weißt, ich bete für die Person. Aber was du wirklich machst, ist eigentlich nicht, dass du die Hände faltest, sondern dass du die Faust im Sack machst. Merkst du, Frömmigkeit kann zur Ausrede werden. Und ich habe das bei mir selber gemerkt, dass ich da dazu neigen kann. Dass ich einfach sage, ja, ich bete dann dafür. Aber es ist einfach eine Floskel geworden, es ist nicht mehr echt. Und mir hat ein Beispiel oder eine Geschichte geholfen, die ich mir immer predige, wenn ich merke, wow, jetzt bin ich wieder da reingetappt. Dass ich eigentlich ausgewichen bin, dass ich es nicht angehen wollte, dass ich einfach die Faust im Sack machen wollte, anstatt dass ich den Weg suchen wollte. Es war so, dass ich ein neuer Priester ins Dorf kam und der Priester hat gedacht, ich schaue mal überall, so, wo die Leute, die bei mir in die Kirche gehen, wohnen, was sie machen. Und er ist von Haus zu Haus gegangen, hat reingeschaut. Dann ist er zu einem Bauer gekommen, hat dort reingeschaut und ist bei ihm aufs Feld gegangen und hat gesehen, oh mein Gott, das Feld ist schitter bestellt, oder? Hat aber nichts gesagt. Der Bauer kommt zum Priester und sagt ihm, ja mein Gott, ich weiss, da helfen keine 1000 Vater unser für das Feld. Es ist einfach mühsam, da kommt da fast kein Ertrag, oder? Und sagt der Priester, da hilft jedes Vater unser nicht, sondern da hilft es, die Ärmel hinterher krempeln und an die Arbeit gehen, komm, ich helfe mit. Manchmal heisst es nicht beten, sondern manchmal heisst es das Gespräch suchen, Vergebung auszusprechen. Manchmal heisst es nicht nur ein Glaubensbekenntnis ablegen, sondern einen Glaubensschritt machen. Lehre, die christliche Lehre, rettet uns nicht, sondern es ist der christliche Glaube, der uns rettet. Vielleicht hast du schon immer gesagt, ja, ich glaube das, aber du hast noch nie einen Schritt gemacht. Und dann sagt Jesus, hey, das ist nicht das, was ich will. Ich möchte, dann muss ich dein Leben aufräumen. Vielleicht hast du Sachen bereut in deinem Leben, wo du zurückschaust. Aber du hast es noch nie bekennt und bereinigt. Du bleibst auf halbem Weg stehen und Jesus möchte das Ganze. Er möchte nicht Frömmigkeit, sondern er möchte Fruchtbarkeit. Das ist das, was er sucht. Und jetzt kommt eigentlich der Kern der Sache. Siehst du, dass Jesus mega Hoffnung hat in diesem Text, den er möchte uns mitgeben möchte? Es ist nämlich nur ein einziger Baum, den er Gott verfluchen kann. Es ist nur ein Baum, den er richtet. Und du sagst dir, weißt du, es hat noch viele Bäume gehabt. Es hat noch Zedern gehabt, es hat noch Tamarisken gehabt. Ich weiß keine Ahnung, was Tamarisken sind, das kann mir dann jemand erklären. Es hat auch Tannen gehabt, oder? Es hat sonst viele Bäume gehabt, die auch keine Früchte hatten, auch Feigenbäume, aber er tut nur einen einzigen Feigenbaum verfluchen. Weißt du, was ich sagen will? Schau, eigentlich habe ich Geduld mit dir. Und meine Anforderung an dich ist nicht allzu hoch. Ich suche noch nicht gerade Feigen, sondern ich suche nur so kleine Nüsse. Ein Anzeichen dafür, dass du sagst, ich will einmal Feigen tragen. Jesus hat mega Geduld mit dir. Und er wartet und er verflucht nur den einzigen Baum, um dir eine Hoffnung zu geben. Weißt du, du hast nur auf dieser Erdezeit hast du die Möglichkeit, Sachen anzugehen. Im Himmel hast du keine Zeit mehr. Und es hat mal jemand gesagt, im Himmel sind alles Menschen, denen Gott wird vergeben haben, und zwar alles vergeben hat. In der Hölle hat es alles Menschen, denen ist auch alles vergeben worden. Denen ist auch alles vergeben worden. Und weißt du, was der Unterschied ist? Die im Himmel haben die Vergebung angenommen und einen Schritt gemacht. Der Unterschied ist nicht gross. Aber es ist mega bezeichnend. Und Jesus wartet und sagt, schau, gib mir die Hand und mach nicht den Fust. Bekenne nicht nur, sondern bereue auch und bereinige. Wachs in deinem Leben. Geh einen Schritt. Er möchte nicht nur die Frömmigkeit, nicht nur einen schönen Gottesdienstbesuch, nicht nur sagen, ich glaube das und das ist wichtig, sondern er möchte das Leben, dass du das lebst. Weißt du, Jesus hat, ich denke damals, wie oft hat er Tränen über deinem Leben und möchte eigentlich, dass du einen Schritt machst. Aber du machst es einfach nicht. Und er wartet und gibt dir Hoffnung. Darum haben wir nur einmal in der Evangelien, wo er einen Feigenbaum verflucht. Das ist eigentlich das, wo uns Hoffnung geben darf. Wow! Ich darf einfach einen Schritt machen, einen kleinen Schritt. Und das ist das, was wir als Gemeinde möchten. Wir haben wirklich eine mega gute Gemeindeleitungsretrette gehabt. Wir sind zusammengewachsen, wir haben unsere Themen und Punkte haben wir können erarbeiten. Wir haben mega viel geschafft. Ich bin am Sonntag knudelfertig heimgekommen. Ich habe gar nicht gewagt, sie zu fragen, wie sie es erlebt haben. Also wie es ihnen noch gegangen ist nach diesem Wochenende. Wir haben es wirklich mega gut gehabt. Und es ist wie unsere Hoffnung auch. Bei uns in der Gemeinde darf etwas erwachen. Es darf etwas sich erwecken. Und wir haben das gesehen in diesem Jahr und ich bin begeistert unterwegs und freue mich, dort Schritte zu machen und vorwärts zu gehen. Vielleicht fragst du dich, ja, was ist jetzt dran nach dieser Predigt? Ich möchte nur einen Punkt mitgeben. Wir werden ab Ende Oktober einen Gemeinde-Alpha-Life-Kurs haben. Wir wollen als Gemeinde intern zusammen einen Alpha-Life-Kurs erleben. Ein bisschen kürz, nur 7 Mittwoch abend in einer Reihenfolge, also jede Woche einen Abend. Wo wir einfach so Glaubensbasics anschauen. Nochmal schauen, was haben wir eigentlich an Jesus? Wer ist Jesus? Was hat er gemacht? Wer ist der Heilige Geist? Um was geht es überhaupt in der Kirche? Gibt es Hoffnung für die Welt? Und wir wollen wie inspiriert werden neu. Manchmal müssen wir wieder an die Quellen zurück, um im Fluss wieder voll zu schwimmen. Und das möchten wir machen. Und ich lade dich da dazu ein. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin ja im Gottesdienst immer, ich gehe da, oder eigentlich bei mir ist alles okay. Ich möchte dich zu Folgendem ermutigen. Ich möchte dich zu einem richtigen Opfer ermutigen. Im Psalm 50 steht Folgendes: Opfert Gott Dank. Ich habe immer gehört, oder ich bin begeistert vom Alten Testament, aber ich höre immer, ja, das ist Altes Testament. Und ich muss sagen, das Alte Testament ist noch genau gleichgültig wie das Neue Testament, einfach die Darbietung ist anders geworden. Oder darstellen. Genau darum geht es. Jesus hat eigentlich nicht gesagt, dass die Opfer sollen aufhören. Aber sie sollen nicht mit der Hand nur geschehen, sondern mit dem Herz. Er sagt, opfert Gott Dank. Manchmal braucht es ein Opfer in unserem Leben, um zu zeigen, dass Gott das Beste ist, was wir haben. Es braucht ein Opfer, um zu sagen, und Jesus, ich investiere nochmal in dich, auch wenn ich es vielleicht nicht brauche. Und ich möchte dich einladen, diese 7 Wochen zu opfern. Es sind 7 Mittwochabend. Und es ist wirklich vielleicht ein Opfer. Aber ich habe etwas festgestellt. Ich habe das festgestellt in der Beziehung, in der Ehe und überall in einer Beziehung, wo ich lebe. Eine Beziehung lebt nur durch Opfer. Das ist eigentlich etwas, was die Bibel sagt. Wenn dir eine Beziehung wichtig ist, eine Ehe, wenn dir eine Gemeinde wichtig ist, wenn dir der Glaube an Gott wichtig ist, dann braucht es manchmal ein Opfer. Das heißt, aus Liebe, nicht aus Gehorsam oder nicht aus, weil ich es muss, sondern weil es mir wichtig ist, verzichte ich auf etwas, was so gut ist und so richtig ist, einfach um zu sagen, Gott, du bist viel besser. Und das ist vielleicht ein Schritt, wo du kannst sagen, im Blick auf den Alpha-Life-Kurs. Wir werden heute, ab heute die Einladungen verteilen und wir machen es mit einer An- und Abmeldung. Und einfach, dass du sagst, ja, ich bin dabei oder ich kann leider nicht dabei sein. Aber wir möchten wie ermutigen, mach einen Schritt. Es ist etwas, wo wir als Gemeinde erleben wollen. Und wo wir näher zueinander finden wollen. Und wie etwas entdecken neu von Gott und begeistert werden von ihm. Vielleicht bist du auch im Hauskreis und sagst, ja, nein, Mittwoch oben haben wir Hauskreis. Und dort ist die Einladung noch die, wenn ihr merkt, hey, es ist euch vielleicht zu viel, wenn ihr auch einen anderen Tag Hauskreis habt, dass ihr sagt, für die 7 Wochen lassen wir die Hauszahlen, den Hauskreis ausfallen, wir gehen die 7 Wochen, ist vielleicht auch ein Opfer. Es ist vielleicht ein Opfer für dich. Aber es ist das, was Gott will. Ich bete. Oh Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Leben möchtest anschauen mit Augen, nicht nur mit Tränen in den Augen, sondern mit einer hoffnungsvollen Sicht. Du willst in unserem Leben etwas bewegen und du wartest darauf, dass wir die Hand auftun, die Fuß auftun und sagen und dir die Hand zum Leben geben. Dass wir hingehen. Und Jesus, die Verfluchung vom Feigenbaum ist ja eigentlich ein Symbol dafür, dass du dich selber hast verfluchen lassen für uns. Schlussendlich ist eigentlich das ganze Gleichnis, Tempelzerstörung und der Feigenbaum, ist eigentlich nur ein Hinweis auf dich, Jesus, wo du schlussendlich dich zerschlagen hast lassen am Kreuz, um uns können zu vergeben. Jesus, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du, Geist Gottes, uns überkommst mit einer Freude, mit einer Vision, für Jesus zu leben und ihm zu dienen mit unserem ganzen Herz. Nicht nur mit unserem Äußeren, sondern auch mit unserem Inneren. Dass wir uns nicht verstecken hinter unseren Feigenblättern, sondern vorher kommen und uns ganz dir hingeben. Jetzt wollen wir machen, auch mit jetzt noch dem Schluss vom Gottesdienst, mit den Liedern, mit der Ausrichtung auf dich. Wir wollen dir wieder zusingen, was du bist und was wir möchten vor dir sein. Amen.